Zweites Gesicht. Es dient als ein Spiegel für das Wirken Gottes. Das heißt, so wie der Mensch durch sein eigenes Leben auf das Leben des Lebendigen und Unwandelbaren verweist, so dient er auch durch seine Sinnesorgane wie Gesicht und Gehör und die Art, sie in seinem Leben wahrzunehmen, den Eigenschaften des Lebendigen und Unwandelbaren in seinem Hören und Sehen als Spiegel und macht sie auf diese Weise bekannt. Und ferner dient der Mensch mit seinen in so vielfacher Form vorhandenen, sehr feinen, lebendigen Gefühlen, Empfindungen und Wahrnehmungen, wie sie sich in seinem Leben zwar vorfinden, doch nicht entwickeln, sondern in Form von Gefühlen und Empfindungen hervorsprudeln, mit Hilfe seiner Bedeutungen und Empfindungen als Spiegel der heiligen Attribute des Lebendigen und Unwandelbaren. Zum Beispiel: Als Ergebnis solcher Gefühle handelt er mit einem Ausdruck von Liebe oder Gefühlen wie Stolz, zufrieden, glücklich oder fröhlich zu sein, als ein Spiegel von Attributen dieser Art, unter der Bedingung, dass sie angemessen sind und der Heiligkeit des allheiligen Herrn, seines vollkommenen Reichtums würdig sind. So ist denn ferner noch der Mensch bei seiner großen Vielseitigkeit im Leben ein Instrument, das die Attribute und Eigenschaften des majestätischen Herrn wahrnimmt und bemisst, ein Inhaltsverzeichnis seiner Namen und ein bewusster Spiegel, der dem Lebendigen und Unwandelbaren in dergleichen vielen Hinsichten als Spiegel dient. So ist denn der Mensch eine Einheit von Messinstrumenten, ein Inhaltsverzeichnis, eine Waagschale und ein Maßstab zur Bemessung der Wahrheit im Kosmos. Zum Beispiel: Ein besonders eindeutiger Beweis für die Existenz der wohlbewahrten Tafel ist das menschliche Gedächtnis und zugleich auch ein Beispiel für sie. Und ein ebenso eindeutiger Beweis für die Existenz der Welt der Bilder und Gleichnisse ist die menschliche Vorstellungskraft und zugleich auch ein Beispiel für sie. Und ein ebenso eindeutiger Beweis für die Existenz der Geistwesen im All sind die Kräfte und die subtilen Fähigkeiten im Menschen und zugleich auch ein Beweis für sie und so weiter. Anmerkung: So wie die Elemente im Menschen uns davon Nachricht geben, Hinweise geben und in der Tat auf die Elemente im All verweisen, seine Gebeine auf die Felsen und Steine, seine Haare auf die Pflanzen und alle Bäume, das Blut, das in seinen Adern fließt und alle die Flüssigkeiten in seinen Augen und Ohren, in seiner Nase und in seinem Mund, auf die Quellen und alle die Gewässer der Erde, so deutet auch in gleicher Weise der Geist des Menschen auf die Welt der Geister, seine Fähigkeit, sich zu erinnern auf die wohlverwahrte Tafel, seine Vorstellungskraft auf die Welt der Bilder und Gleichnisse und so weiter. Alle Teile seines Körpers und alle Fähigkeiten seines Geistes verweisen auf eine andere Welt und geben ein sicheres Zeugnis auf deren Existenz. In einem kleineren Rahmen und auf eine Weise, die nicht bestritten werden kann, vermag der Mensch die Glaubenswahrheiten im Kosmos zur Darstellung bringen. So erfüllt denn der Mensch viele wichtige Funktionen, ähnlich den oben angeführten Aufgaben. Er ist ein Spiegel immerwährender Schönheit. Er ist jener Ort der Erscheinung, der eine immerwährende Vollkommenheit verkündigt. Er ist derjenige, der beständiger Barmherzigkeit bedarf und für sie dankbar ist. Da Schönheit, Vollkommenheit und Barmherzigkeit ewig und immerwährend sind, ist es sicherlich notwendig, ja geradezu unvermeidlich, dass der Mensch als ein sehnsuchtsvoller Spiegel unvergänglicher Schönheit und leidenschaftlicher Herold immerwährender Vollkommenheit und als der, der stets fortdauernder Barmherzigkeit bedarf und dankbar für sie ist, zu einer bleibenden Stätte gehen wird, um für ewig dort zu verbleiben, dass er in die Ewigkeit hinübergehen wird, um diese ewigen Qualitäten dort zu begleiten. Und er wird diese ewige Schönheit und immerwährende Vollkommenheit und die nie enden wollende Barmherzigkeit in alle Ewigkeiten begleiten. Denn ewige Schönheit kann niemals zufrieden sein mit einem vorübergehenden Liebhaber und Bewunderer und einer sterblichen Geliebten. Da Schönheit sich selbst liebt, wünscht sie sich auch Liebe gleichsam als Gegenleistung für ihre Liebe. Vergänglichkeit und Zerfall verwandeln eine solche Liebe in Feindschaft. Ginge der Mensch nicht hinüber in die Ewigkeit, um für ewig dort zu verweilen, so würde ihn dort anstelle seiner ihm wesensgemäßen Liebe zu ewiger Schönheit nur Feindschaft erwarten. So wie wir bereits in einer Fußnote im 10. Wort erklärt haben, verbannte einmal eine gefeierte Schönheit ihren Liebhaber aus ihrer Gegenwart, worauf sich dessen Liebe in Hass verkehrte, und er schließlich, um sich selbst damit zu trösten, sagte: »Pfui, wie hässlich sie doch ist!« Womit er sie denn in ihrer Schönheit angriff, ja, ihre Schönheit verleugnete. Der Mensch hegt in der Tat Feindschaft gegenüber allem, was er nicht kennt, wie er auch ganz einfach eine Feindschaft gegenüber all dem wünscht, wonach er vergeblich seine Hände ausstreckt und ein Gegner all dessen ist, was er nicht bekommen kann. So wie sich nun einmal nach dem Zeugnis des Ganzen als der wahre Geliebte und Vollkommene in all seiner Schönheit den Menschen durch all seine schönen Namen als liebenswert erzeigen und ihn dazu bringen möchte, ihn zu lieben, so würde er dem Menschen, der ihm doch zugleich liebender und geliebter ist, bestimmt nicht eine angeborene Feindschaft einpflanzen, um ihn aus tiefster Seele zu hassen. Er würde den Geist des Menschen nicht mit einer solch angeborenen Feindschaft ausstatten, die doch alles in allem der Natur des Menschen widersprechen würde, wo er doch von Natur aus das liebenswerteste Geschöpf ist, ein liebendes Wesen, wie es sich aufs Äußerste von allen anderen unterscheidet und das er geschaffen hat, um ihn anzubeten. Denn der Mensch könnte seine tiefen Wunden, die er durch ewige Trennung von absoluter Schönheit, die er doch so liebt und deren Wert er zu schätzen weiß, empfangen hat, einzig heilen, wenn er ihm Feindschaft entgegenbringt, wenn er ihm zürnt, ja, wenn er ihn verleugnet. So geschieht es denn aus diesem Blickwinkel heraus, dass eine Feindschaft der Ungläubigen gegen Gott entstehen kann. Weil dies aber so ist, wird Gott in seiner urewigen Schönheit sicherlich dem Menschen ein ewiges Leben an einer bleibenden Stätte schenken, um dort auf der Reise in die Ewigkeit stets mit ihm, der ihm ein sehnsuchtsvoller Spiegel ist, zusammen zu sein. Da nun einmal der Mensch von seiner Natur aus so erschaffen wurde, dass er sich nach einer ewig bleibenden Schönheit sehnt und sie liebt, und da nun einmal eine solche für ewig bleibende Schönheit nicht mit einem Liebhaber zufrieden sein kann, der nur vorübergeht, und da der Mensch, wenn er nach einem Trost sucht in seinem Kummer und Sorgen um ein Ziel, das er nicht kennt und nicht erreichen kann, wenn er etwas nicht erobern oder besitzen kann, so tröstet er sich dadurch, dass er nach dem Fehler sucht, der in der Sache steckt oder in sich einen heimlichen Groll dagegen schürt. Und da das All für den Menschen erschaffen wurde und der Mensch erschaffen wurde, um Allah zu erkennen und ihn zu lieben, und da der Schöpfer und seine Namen immerwährend sind und da sich die Erscheinung seiner Namen für immer und ewig und alle Zeit fortsetzen wird, wird der Mensch sicherlich und in jedem Fall auch zu einer bleibenden Stätte eingehen und ein ewig währendes Leben erlangen. Und ferner hat Mohammed, der Prophet aus Arabien, mit dem der Frieden und Segen sei, als der vollendete Wegweiser und der vollkommene Mensch, auf perfekte Weise in sich selbst und seinem Glauben den Wert und alle Vollkommenheiten und Verpflichtungen, die den Menschen betreffen, gezeigt und bekannt gemacht, so wie wir dies oben erklärt haben. Dies zeigt, dass der Kosmos für die Menschheit geschaffen wurde und dass sein Ziel und Zweck die Menschheit ist. So ist denn sicherlich auch das höchste Ziel und der bedeutendste Zweck der Menschheit und der glänzendste Spiegel des einen und einzigartigen Mohammed, mit dem der Frieden und Segen sei. Alayhi wa ala alihi salatu wa salam, bi'adadi hasanati ummatihi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fard, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Quddus. Nas'aluka bihaqq furqanika al-Hakim, وبحرمة حبيبك الأكرم وبحق أسمائك الحسنى وبحرمة اسمك الأعظم احفظنا من شر النفس والشيطان ومن شر الجن والإنسان آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mit ihm und seiner Familie sei Friede und Segen nach der Anzahl aller guten Werke seiner Gemeinde. O Allah, o Barmherziger, o Erbarmer, o Alleiniger, o Lebendiger, o Unwandelbarer, o göttlicher Richter, o du Gerechter, o du Heiliger. Wir bitten dich um der Wahrheit deiner allweisen Unterscheidung, dem Koran willen, und um der Verehrung für deinen ehrenwerten Geliebten Mohammed willen, und um der Wahrheit deiner schönen Namen willen, und um der Verehrung deines gewaltigen Namens willen, uns vor dem Übel unserer Seele und des Teufels, vor dem Übel der Djinnen und der Menschen zu schützen. Amen. Gepriesen seist du, wir haben kein Wissen außer dem, das du uns gelehrt hast, denn du bist der Allwissende, der Allweise. Sure 2, Vers 32.